Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ein erneut bewegtes Wochenende mit der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS. Das systemische Risiko wird dadurch allerdings global reduziert. In den USA fokussiert man sich außerdem auf die First Republic, die 11th größte Bank des Landes. Hier wächst die Wahrscheinlichkeit, dass ein Verkauf bevorstehen könnte. Die Bank hat bis Ende vergangener Woche etwa 40% aller Kundeneinlagen verloren. Das Kapital also wurde abgezogen. Aber die Regionalbanken schlagen sich ansonsten an diesem Montag eigentlich ganz gut. Wir blicken jetzt vor allen Dingen auf die Tagung der amerikanischen Notenbank am Mittwoch. Der Leitzins dürfte entweder unverändert bleiben oder um 25 Basispunkte angehoben werden. Der Kapitalmarkt preist ja eine Chance von 50-50 ein. Tja, wenn man als Börsianer an der Wall Street am Wochenende mehr Arbeit hat und mehr Breaking News als während des normalen Handels, dann weiß man, dass die Welt stückweit Kopf steht. Wir hatten Ende letzter Woche bereits Medienberichte, die signalisieren, dass die täglichen Kapitalabflüsse bei der Credit Suisse über 10 Milliarden Dollar erreicht haben. Und damit war im Grunde klar, dass die Bank am Wochenende gerettet werden muss mit drei Optionen. Entweder eine Verstaatlichung oder eine Abwicklung oder eine Übernahme, in dem Fall durch die UBS. Welche der drei schlechten Optionen hat man genommen? Die Option, die am wenigsten schlecht war. Und das war letztendlich gesehen die Übernahme durch die UBS. Die Tatsache, dass die Aktionäre der Credit Suisse überhaupt noch abgefunden werden, ist erstaunlich und sorgte auf der Anleiheseite stückweit für ein bisschen schlechter Laune, denn die sogenannten Tier 1 Anleihen, die werden vollends leer ausgehen, rund 16 Milliarden Dollar. Um es klar zu sagen, regulatorisch gesehen sind diese Tier 1 Anleihen in der Tat mit Eigenkapital gleichzusetzen. Wenn also ein Haus scheitert, dann droht hier in der Tat auch Totalverlust. Also regulatorisch ist das durchaus nicht ungewöhnlich. Wie dem auch sei, ist es sehr ungewöhnlich, dass man in diesem Fall die Aktionäre vor die Inhaber dieser Anleihen gestellt hat. Und es ist kein Zufall, dass sich im Laufe des Montags die EZB zu Wort gemeldet hat, zusammen mit der European Banking Authority. Und hier betont man, dass die Aktionäre zunächst ausradiert werden sollten und erst dann letztendlich gesehen die Inhaber der sogenannten Tier 1 Anleihen der jeweiligen Bank. Also man betont hier genau das Gegenteil von dem, was letztendlich gesehen in der Schweiz gemacht wurde. Hier stand im Prinzip das ganze Stück weit Kopf. Die EZB und die EPA versuchen also, Ruhe in diesen Markt zu holen, denn der Markt für Tier-1-Anleihen ist einmal für die Banken in Europa deshalb wichtig, weil es um den Funding der Banken geht, um die Finanzierung der Banken. Und zum Zweiten darf hier nicht der Eindruck entstehen, dass das Risiko auf der Anleiheseite größer ist als auf der Aktienseite. Das könnte nämlich zu Verkäufen bei diesen Anleihen führen. Wir hatten heute Morgen in der Tat auch Abgabedruck bei Tier-1-Anleihen zum Beispiel der Deutschen Bank. Wie dem auch sei, haben sich die Abverkäufe in den ersten Minuten auch schon wieder stabilisiert und ein Teil der Kursverluste konnte wettgemacht werden. Das ist also der große Haken. Man muss sagen, wenn man sich die Analystenkommentare anschaut zu dieser Transaktion, dann hat die UBS aus Sicht derer Aktionäre sehr gut verhandelt. 3,2 Milliarden Dollar, dazu 100 Milliarden Liquiditätssicherung durch die Schweizer Nationalbank und eine Garantie seitens des Staates, 9 Milliarden Dollar möglicher Verluste aufzufangen. Die ersten 5 Milliarden möglicher Verluste gehen auf Kasse der UBS. Die nächsten dann, die 9 Milliarden auf Staatsgarantie und alles darüber hinausgehen, würde dann wieder im Schoß der UBS landen. Die Tatsache, so die Bank of America, dass eine der wichtigsten Konkurrenten der UBS in der Schweiz wegfällt, die Credit Suisse und die Credit Suisse war auch im Bereich des Wealth Managements einer der größten Wettbewerber, ist letztendlich gesehen für die UBS langfristig von Vorteil. Gleichzeitig sieht man, dass bei dem operativen Betrieb in der Schweiz viele Überlappungen vorhanden sind. Hier besteht also auch Einsparungspotenzial. Die Bank America stuft die Aktie also auf Kaufen auf mit einem Kursziel von $24.80 für die Aktien der UBS, die im New Yorker Handel tatsächlich auch freundlich in den Tag starten. Zu beachten sei allerdings, und das sagt auch das Brokerhaus Jefferies, das sagt auch Oddo BHF, ist das hohe Integrationsrisiko. Das sei nicht zu unterschätzen, einhergehend mit dem Risiko potenzieller Klagen und einer temporären Suspendierung der Aktienrückkäufe. Es sei außerdem auch wahrscheinlich, dass die Kapitalrichtlinien der UBS angehoben werden, so also das Brokerhaus Jefferies und das Investmenthaus Oddo BHF geht letztendlich in die gleiche Richtung. Da werden die Aktien der UBS sogar auf Verkaufen abgestuft. Das Execution-Risiko, da steht jetzt also letztendlich gesehen im Fokus. Es gab am Wochenende Spekulationen, dass die UBS letztendlich die Credit Suisse Schweiz in einem Spin-off ausgliedern würde. Das Segment wird mit etwa $10 Milliarden bewertet. Die UBS hat dem aber entgegnet und sagt, nein, sie planen das nicht auszugliedern. Damit würde man letztendlich auch gesehen die Perle der Credit Suisse ausgliedern. Die UBS will daran festhalten, obwohl man einen Marktanteil in der Schweiz haben würde im Bereich der Deposits von etwa 30%. Das wäre eigentlich sehr, sehr dominant für ein Land wie die Schweiz, wie dem auch sei. Wird die UBS an dieser Perle erstmal festhalten. Das Investmentbanking soll erheblich reduziert werden und vor allen Dingen will man die Kultur im Investmentbanking an der UBS anlehnen, beziehungsweise soll die adaptiert werden. Die UBS-Kultur ist auch sinnvoll, natürlich, weil die Investmentbank der Credit Suisse seit Jahren ein wandelndes Desaster war. Und das muss man immer wieder auch sagen. Die Credit Suisse, da haben sich viele in den letzten Jahren an der Wall Street immer wieder die Frage gestellt, wann ist das Ende erreicht? Jetzt ist es da, ein sehr trauriges Ende einer einst sehr stolzen Bank. Aber die Schweizer Behörden haben hier zu Recht sehr schnell agiert, sehr entschieden reagiert. Das muss man auch den Behörden und den Regulatoren zugutehalten. Insgesamt lässt das systemische Risiko dadurch erstmal nach, obwohl natürlich jetzt ein Gigant geschaffen wird, bei dem das Motto gilt, nicht mehr too big to fail, sondern too big to save. Das ist ultimativ sehr langfristig betrachtet natürlich ein gewaltiger Haken, aber wie dem auch sei, ist das systemische Risiko jetzt erstmal erheblich gesunken, bringt also mit Stabilität in das Segment rein. Für uns hier an der Wall Street ist das Thema der Tier-1-Anleihen nicht unbedingt entscheidend. Wir fokussieren uns vor allen Dingen hier auf die First Republic. Das ist die 11th größte Bank in den Vereinigten Staaten. Wir hatten Berichte am Wochenende, dass die Bank insgesamt jetzt $70 Milliarden an Kundenabzügen gesehen hat, an Kapitalabzügen 70 Milliarden, um das mal ins Verhältnis zu setzen. Das würde bedeuten, dass die Bank etwa 40% aller Kundeneinlagen verloren hat. Das hatte das Wall Street Journal am Freitag berichtet. Die First Republic sagte am Freitag, dass die Kapitalabflüsse sich anfangen zu stabilisieren. Nichtsdestotrotz hat Freitagabend die Ratingagentur Moody's die Bonität, die langfristige Bonität erneut abgestuft und die Ratingagentur S&P Global hat am Sonntag die Bonität weiter in den Junk-Status reduziert. Man hatte das bereits am Mittwoch letzter Woche getan, aber die Agentur betont, dass letztendlich die Tatsache, dass Großbanken $30 Milliarden bei der First Republic parken, das Funding-Problem der Bank langfristig nicht lösen. Jetzt munkelt man an der Wall Street, das auch schon seit letzter Woche, dass möglicherweise eine Übernahme der First Republic bevorstehen könnte. Letzte Woche gab es Gerüchte, möglicherweise die Bank of America. Das sind alles natürlich erstmal nur wilde Spekulationen. Aber die Kuh hier vom Eis zu kriegen, wäre sicherlich ein weiterer Schritt zur Stabilisierung des amerikanischen Regionalbankenmarktes. Man hört aus Washington außerdem, dass die Debatte an der möglichen Anhebung der Einlagensicherung lauter wird. Die Regionalbanken fordern eine Ausweitung auf alle Kundeneinlagen, garantiert auf Sicht der nächsten 3 Jahre. Ob das tatsächlich kommen wird, hängt davon ab, wie stark sich das Marktsegment stabilisieren wird und ob die Kapitalabflüsse stoppen werden. So, wir sehen aber auch, dass jetzt die ersten Banken schon wieder unter Dach und Fach kommen. Die Signature Bank wird hier in Teilen von der New York Community Bank übernommen. Die Kundeneinlagen werden übernommen und bestimmte Kreditportfolien. Und hier muss man sich immer wieder darüber im Klaren sein. Die New York Community Bank macht das nicht aus Freundschaft, sondern die haben Aktionäre, die schauen sich die Kreditbücher an Und wie es eben so ist, leider muss man es so sagen, beim Leichenfleddern sucht man sich immer die Perlen aus. Die FDIC-Einlagensicherung sitzt immer noch auf einem Kreditportfolio von 60 Milliarden Dollar der Signature Bank und 4 Milliarden Dollar in Kundeneinlagen im Kryptobereich, die man gesondert behandeln will. Die FDIC schätzt, dass durch die Signature Bank ein Verlust von etwa 2,5 Milliarden Dollar der FDIC-Einlagensicherung entstehen werden. Wie dem auch sei, sind keine Kundeneinlagen verloren gegangen. Das ist absolut essentiell. Und die New York Community Bank, die Aktie tendiert heute sogar freundlich. PacWest und Schwab hatten am Freitag schon signalisiert, dass sich die Kapitalabflüsse anfangen zu stabilisieren. Aber nochmal, das ist natürlich ein sehr, sehr sensibles Thema. Wenn dann wieder Abstufungen kommen von Ratingagenturen, kann das diese Abflüsse auch wieder lostreten. Wir hatten Sonntagabend noch die Meldung der Zentralbanken, der großen Zentralbanken, die Fed, Bank of England, Bank of Japan, die EZB und die Schweizer Nationalbank, dass man den Markt ausreichend mit US-Dollar-Liquidität versorgen wird. Das ist insgesamt erstmal eine gute Nachricht, weil der Funding-Markt wichtig ist, wie dem auch sei. Wenn man jetzt die Bedeutung mal einordnen würde, würde ich sagen, das kommt so in etwa der jüngsten Zinssenkung der chinesischen Zentralbank von 25 Basispunkten gleich. Es ist nett, aber es ist jetzt nicht wirklich dramatisch. Aber nochmal, alles, was die Regulatoren hier machen, ist unterm Strich erstmal stützend. So. Schauen wir uns mal die Seite der Notenbank an. Wir haben die Tagung am Mittwoch. Der Bondmarkt reflektiert 50-50 Chance, gar keine Anhebung oder 25 Basispunkte. JP Morgan schätzt 25 Basispunkte. Goldman Sachs schätzt gar keine Anhebung mehr. Was die Dots betrifft, die zukünftige Zinsrichtung, sagt JP Morgan, 25 Basispunkte Anhebung dürfte nochmals signalisiert werden. Die Chance steht gut, dass die Reduktion der Bilanz eingestellt wird. Der Mittwoch wird also hier absolut mit entscheidend sein. Was nicht wirklich hilfreich ist, sind die Kommentare der Senatorin Elizabeth Warren, die laut CNBC den Notenbankchef Jerome Powell öffentlich kritisiert und sagt, er hat versagt in seinen Pflichten, er solle als Notenbankchef seinen Hut nehmen. Also das zu tun als Senator im Umfeld Verunsicherung vom Kapitalmarkt ist so wirklich mit das Dümmste, was man machen kann. Sorry, wenn ich das so betone, aber letztendlich gesehen geht es zunächst mal darum, dass eine Vertrauenskrise nicht in eine full-blown Bankenkrise weiterentwickelt werden darf. Und ausgerechnet jetzt den US-Notenbankchef für unfähig zu erklären, ist nicht wirklich hilfreich, aber das nur als kleine Randnotiz. Was ich sehr spannend finde, ist die Korrelation von Renditen und Aktien. Wenn die Renditen sinken, dann wird der Aktienmarkt stabilisiert. Wir haben das letzte Woche gesehen. Der S&P schloss im Plus letzte Woche und der Nasdaq richtig fest im Plus. Das heißt, wir haben immer noch diese Korrelation Renditen runter, Aktien hoch. Aber historisch betrachtet bricht diese Korrelation in dem Moment, in dem wir tatsächlich auch schwache Wirtschaftsdaten sehen. In dem Moment werden sinkende Renditen als negatives Zeichen für die Wirtschaft gewertet, was in Folge auch den Aktienmarkt mit belasten kann. Aber die Meinungen gehen hier zugegebenermaßen sehr weit auseinander. JP Morgan sagt, wir stehen kurz vor einer Rallye an der Wall Street und zwar aus folgendem Grund. Punkt 1, ja, das Inflationsproblem sei noch nicht gelöst. Wie dem auch sei, haben wir aktuell noch solides Wachstum. Wir haben deutlich gesunkene Renditen. Auch der Realzins ist deutlich gesunken. Gleichzeitig signalisiert das Ertragswachstum der Unternehmen, dass zumindest die bald anbrechende Berichtssaison besser als befürchtet ausfallen sollte. Und das dürfte den Aktienmarkt und auch die Tech-Werte weiter nach oben spülen. Wie dem auch sei, so JP Morgan, sei das nichts weiter als eine Bärenmarkt-Rallye. Die Bank of America ist wesentlich skeptischer. Hier sieht man den Aktienmarkt in den nächsten Monaten nochmals die Tiefs des letzten Jahres testen. Nichts Genaues weiß man nicht natürlich, die Lage ist sehr intransparent. Ich möchte nur auf eins hinweisen. Für mich ist das sehr stark positionsgetrieben. In der vergangenen Woche wurden Industriewerte, Energiewerte und Banken abverkauft, die Zykliker. Das Kapital wurde genommen und dafür in die vermeintlich sicheren Häfen investiert. Bitcoin über 50% im Plus. Wir haben Gold und Silber im Plus. Wir haben die Renditen der Staatsanleihen. Deutlich rückläufige Renditen. Das ist natürlich auch ein profitables Business. Und wir haben vor allen Dingen die Big Tech Aktien im Plus. Jetzt ist es eine Glaubensfrage. Sind wir in einem Bullenmarkt oder sind wir in einem Bärenmarkt? Ich persönlich glaube weiterhin, dass wir in einem Bärenmarkt sind. Und in einer solchen Phase schließen normalerweise die starken Werte mit den schwachen Werten auf. Der Russell 2000 ist letzte Woche gesunken, während der Nasdaq gestiegen ist. Wir haben hier den größten Gap zwischen beiden Indizes bei der Performance seit März 2020. Auch die RSI signalisiert, eigentlich sind Tech-Werte überkauft. Wir haben ein Gap zwischen dem S&P 500 und dem gleichgewichteten S&P 500. Der gleichgewichtete S&P ist mittlerweile solide unter der 200-Tages-Linie. Auch ein Zeichen, dass die starken Tech-Werte durchaus nach unten aufschließen könnten. Das Fazit also könnte, der Bank of America ist nach wie vor, Rallyes zu nutzen, um Positionen abzubauen, den Markt auf der Short-Seite zu fahren und auch den US-Dollar im Auge zu behalten, weil der US-Dollar-Index in Anbetracht der Schritte der Notenbank eher unter Druck geraten dürfte, wäre also bearish für den US-Dollar, wäre übrigens bullish für Edelmetalle nach wie vor, wenn der Dollar sinken würde und auch letztendlich gesehen für den sehr stark gebeutelten Ölpreis. Es bleibt sehr spannend, leider Gottes zu spannend, auch für meinen Geschmack. Ich wünsche trotzdem guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Thank you.